1. Hyperion und Bellarmin. Wir lebten in den letzten schönen Momenten des Jahres, nach unserer Rückkunft aus dem attischen Lande. Ein Bruder des Frühlings war uns der Herbst, voll milden Feuers, eine Festzeit für die Erinnerung an Leiden und vergangene Freuden der Liebe. Die welkenden Blätter trugen die Farbe des Abendrots, nur die Fichte und der Lorbeer stand in ewigem Grün. In den heiteren Lüften zögerten wandernde Vögel, andere schwärmten im Weinberg und im Garten und ernteten fröhlich, was die Menschen übrig gelassen. Und das himmlische Licht rann lauter vom offenen Himmel, durch alle Zweige lächelte die heilige Sonne, die gütige, die ich niemals nenne ohne Freude und Dank, die oft im tiefen Leide mit einem Blick mich geheilt und von dem Unmut und den Sorgen meine Seele gereinigt. Wir besuchten noch all unsere liebsten Pfade, Diotima und ich, entschwundene, selige Stunden begegneten uns überall. Wir erinnerten uns des vergangenen Mais. Wir hätten die Erde noch nie so gesehen wie damals, meinten wir. Sie wäre verwandelt gewesen, eine silberne Wolke von Blüten, eine freudige Lebensflamme, entledigt alles gröberen Stoffs. Ach, es war alles so voll Lust und Hoffnung, rief Diotima, so voll unaufhörlichen Wachstums und doch auch so mühelos, so selig ruhig, wie ein Kind, das vor sich hinspielt und nicht weiterdenkt. Daran, rief ich, erkennt ich sie, die Seele der Natur, an diesem stillen Feuer, an diesem Zögern in ihrer mächtigen Eile. Und es ist den Glücklichen so lieb, dies Zögern, rief Diotima. Weißt du, wir standen einmal des Abends zusammen auf der Brücke, nach starkem Gewitter, und das rote Berggewässer schoss wie ein Pfeil unter uns weg, aber daneben grünt in Ruhe der Wald, und die hellen Buchenblätter regten sich kaum. Da tat es uns so wohl, dass uns das seelenvolle Grün nicht auch so wegflog wie der Bach, und der schöne Frühling uns so still hielt wie ein zahmer Vogel. Aber nun ist er dennoch über die Berge. Wir lächelten über dem Worte, wie wohl das Trauern uns näher war. So sollte auch unsere eigene Seligkeit dahingehen, und wir sahen es voraus. O Bellarmin, wer darf denn sagen, er stehe fest, wenn auch das Schöne seinem Schicksal so entgegenreift, wenn auch das Göttliche sich demütigen muss und die Sterblichkeit mit allem Sterblichen teilen. 2. Hyperion und Bellarmin. Ich hatte mit dem holden Mädchen noch vor ihrem Haus gezögert, bis das Licht der Nacht in die ruhige Dämmerung schien. Nun kam ich in Otaras Wohnung zurück, gedankenvoll, voll überwallenden heroischen Lebens, wie immer, wenn ich aus ihren Umarmungen ging. Es war ein Brief von Alabanda gekommen. Es regt sich, Hyperion, schrieb er, Russland hat der Pforte den Krieg erklärt. Man kommt mit einer Flotte in den Archipelagus, die Griechen sollen frei sein, wenn sie mit aufstehen, den Sultan an den Euphrat zu treiben. Die Griechen werden das ihre tun. Die Griechen werden frei sein und mir ist herzlich wohl, dass es einmal wieder etwas zu tun gibt. Ich mochte den Tag nicht sehen, solange es noch so weit nicht war. Bist du noch der Alte, so komm. Du findest mich in dem Dorfe vor Koron, wenn du den Weg von Misistra kommst. Ich wohne am Hügel in dem weißen Landhaus am Walde. Die Menschen, die du in Smyrna bei mir kennenlerntest, habe ich verlassen. Dort ist recht mit deinem feinen Sinne, dass du in ihre Sphäre nicht tratest. Mich verlangt, uns beide in dem neuen Leben wiederzusehen. Dir war bis itzt die Welt zu schlecht, um ihr dich zu erkennen zu geben, weil du nicht Knechtsdienste tun mochtest, tatest du nichts. Und das Nichtstun machte dich grämlich und träumerisch. Du mochtest im Sumpfe nicht schwimmen. Komm, nun komm und lass uns baden in offener See. Das soll uns wohltun, einzig Geliebter. So schrieb er. Ich war betroffen im ersten Moment. Mir brannte das Gesicht vor Scham, mir kochte das Herz wie heiße Quellen und ich konnte auf keiner Stelle bleiben, so schmerzte es mich. Überflogen zu sein von Alabanda, überwunden auf immer. Doch nahm ich nun auch umso begieriger die künftige Arbeit ans Herz. Ich bin zu müßig geworden, rief ich, zu friedenslustig, zu himmlisch, zu träg. Alabanda sieht in die Welt wie ein edler Pilot. Alabanda ist fleißig und sucht in der Woge nach Beute. Und dir schlafen die Hände im Schoß. Und mit Worten möchtest du ausreichen und mit Zauberformeln beschwörst du die Welt. Aber deine Worte sind wie Schneeflocken unnütz und machen die Luft nur trüber und deine Zaubersprüche sind für die Frommen, aber die Ungläubigen hören dich nicht. Ja, sanft zu sein zu rechter Zeit, das ist wohl schön. Doch sanft zu sein zur Unzeit, das ist hässlich, denn es ist feig. Aber Harmodius, deine Myrte will ich gleichen, deiner Myrte, worin das Schwert sich verbarg. Ich will umsonst nicht müßig gegangen sein, und mein Schlaf soll werden wie Öl, wenn die Flamme da reinkommt. Ich will nicht zusehen, wo es gilt, will nicht umhergehen und die Neuigkeit erfragen, wenn Alabanda den Lorbeer nimmt. 3. Hyperion an Bellarmin. Diotimas Erblassen, da sie Alabandas Brief las, ging mir durch die Seele. Darauf fing sie an, gelassen und ernst den Schritt mir abzuraten. Und wir sprachen manches hin und wieder. O ihr Gewaltsam, rief sie endlich, die ihr so schnell zum Äußersten seid, denkt an die Nemesis. Wer Äußerstes leidet, sagte ich, dem ist das Äußerste recht. Wenn's auch recht ist, sagte sie, du bist dazu nicht geboren. So scheint es, sagte ich, ich habe auch lange genug gesäumt. Ich möchte einen Atlas auf mich laden, um die Schulden meiner Jugend abzutragen. Habe ich ein Bewusstsein? Habe ich ein Bleiben in mir? Oh, lass mich, Diotima, hier gerade in solcher Arbeit muss ich es erbeuten. Das ist eitel Übermut, rief Diotima. Neulich warst du bescheidener, neulich, da du sagtest, ich muss noch ausgehen zu lernen. Liebe Sophistin, rief ich, damals war ja auch von ganz was anderem die Rede. In den Olymp des göttlich Schönen, wo aus ewig jungen Quellen das Wahre mit allem Guten entspringt, dahin mein Volk zu führen, bin ich noch jetzt nicht geschickt. Aber ein Schwert zu brauchen, habe ich gelernt, und mehr bedarf es für jetzt nicht. Der neue Geisterbund kann in der Luft nicht leben. Die heilige Theokratie des Schönen muss in einem Freistaat wohnen, und der will Platz auf Erden haben, und diesen Platz erobern wir gewiss. Du wirst erobern, rief Diotima, und vergessen wofür. Wirst, wenn es hochkommt, einen Freistaat dir zwingen und dann sagen, wofür habe ich gebaut? Ach, es wird verzerrt sein, all das schöne Leben, das da selbst sich regen sollte, wird verbraucht sein, selbst in dir. Der wilde Kampf wird dich zerreißen, schöner Seele. Du wirst altern, seliger Geist. Und lebensmüd am Ende fragen, wo seid ihr nun, Ideale der Jugend? Das ist grausam, Diotima, rief ich, so ins Herz zu greifen, so an meiner eigenen Todesfurcht, an meiner höchsten Lebenslust mich festzuhalten. Aber nein, 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 der Knechtsdienst tötet. Aber gerechter Krieg macht jede Seele lebendig. Das gibt dem Golde die Farbe der Sonne, dass man ins Feuer es wirft. Das gibt erst dem Menschen seine ganze Jugend, dass er Fesseln zerreißt. Das rettet ihn allein, dass er sich aufmacht und die Natter zertritt, das kriechende Jahrhundert, das alle schöne Natur im Keime vergiftet. Altern sollte ich, Diotima, wenn ich Griechenland befreie? Altern? Ärmlich werden? Ein gemeiner Mensch? Oh, so war er wohl recht schal und leer und gottverlassen, der Athener-Jüngling, da er als Siegesbote von Marathon über den Gipfel des Pentele kam und hinabsah in die Täler von Attika. Lieber, lieber, rief Diotima, sei doch still, ich sag dir kein Wort mehr. Du sollst gehen, stolzer Mensch, ach, nur so bist, hab ich keine Macht, kein Recht auf dich. Sie weinte bitter und ich stand wie ein Verbrecher vor ihr. Vergib mir, göttliches Mädchen, rief ich, vor ihr niedergesunken, oh, vergib mir, wo ich muss. Ich wähle nicht, ich sinne nicht, eine Macht ist in mir und ich weiß nicht, ob ich es selbst bin, was zu dem Schritte mich treibt. Deine volle Seele gebietet dir's, antwortete sie, ihr nicht zu folgen, führt oft zum Untergange. Doch ihr zu folgen wohl auch. Das Beste ist, du gehst, denn es ist größer. Handel du, ich will es tragen. 4 Hyperion und Bellarmin. Diotima war von nun an wunderbar verändert. Mit Freude hatte ich gesehen, wie seit unserer Liebe das verschwiegene Leben aufgegangen war in Blicken und lieblichen Worten, und ihr genialische Ruhe war mir oft in glänzender Begeisterung entgegengekommen. Aber wieso fremd wird uns die schöne Seele, wenn sie nach dem ersten Aufblühen, nach dem Morgen ihres Laufs hinauf zur Mittagshöhe muss? Man kannte fast das selige Kind nicht mehr, so erhaben und so leidend war sie geworden. Und wie manchmal lag ich vor dem trauernden Götterbilde und wähnte die Seele hinweg zu weinen im Schmerz um sie und stand bewundernd auf und selber voll von allmächtigen Kräften. Eine Flamme war ihr ins Auge gestiegen aus der gepressten Brust. Es war ihr zu enge geworden im Busen, vor Wünschen und Leiden. Darum waren die Gedanken des Mädchens so herrlich und kühn. Eine neue Größe, eine sichtbare Gewalt über alles, was fühlen konnte, herrschte in ihr. Sie war ein höheres Wesen. Sie gehörte zu den sterblichen Menschen nicht mehr. Und meine Diotima, hätte ich damals gedacht, wohin das kommen sollte? 5 Hyperion und Bellarmin. Auch der kluge Notara wurde bezaubert von den neuen Entwürfen, versprach mir eine starke Partei. Und nun folgen Teil 5 und 6, mit denen ich einige Schwierigkeiten habe inhaltlich, weshalb ich mich jetzt sehr zusammenreißen muss, das zu lesen. Vielleicht wird mir der ein oder andere Kommentar entgleiten. Hyperion und Bellarmin. Auch der kluge Notara wurde bezaubert von den neuen Entwürfen, versprach mir eine starke Partei, hoffte bald, den korinthischen Isthmus zu besetzen und Griechenland hier wie an der Handhabe zu fassen. Aber das Schicksal wollte es anders und machte seine Arbeit unnütz, ehe sie ans Ziel kam. Er riet mir nicht, nach Tina zu gehen, gerade in den Peloponnes hinabzureisen, und durchaus so unbemerkt als möglich. Meinem Vater sollte ich unterwegs schreiben, meint er, der bedächtige Alte würde leichter einen geschehenen Schritt verzeihen, als einen ungeschehenen erlauben. Das war mir nicht recht, nach meinem Sinne, aber wir opfern die eigenen Gefühle so gern, wenn uns ein großes Ziel vor Augen steht. Ich zweifle, fuhr Notara fort, ob du wirst auf deines Vaters Hilfe in solchem Falle rechnen können. Darum gebe ich dir, was nebenbei doch nötig ist für dich, um einige Zeit in allen Fällen zu leben und zu wirken. Kannst du eins, so zahlst du mir es zurück, wo nicht, so war das meine auch dein. Schäme des Geldes dich nicht, setzte lächelnd hinzu, auch die Rosse des Phöbus leben von der Luft nicht allein, wie uns die Dichter erzählen. 6. Hyperion und Bellarmin. Nun kam der Tag des Abschieds. Den Morgen über war ich oben in Notaras Garten geblieben, in der frischen Winterluft, unter den immergrünen Zypressen und Zedern. Ich war gefasst, die großen Kräfte der Jugend hielten mich aufrecht, und das Leiden, das ich ahnte, trug wie eine Wolke mich höher. Diotimas Mutter hatte Notara und die anderen Freunde und mich gebeten, dass wir noch den letzten Tag bei ihr zusammen leben möchten. Die Guten hatten sich alle meiner und Diotimas gefreut, und das Göttliche in unserer Liebe war an ihnen nicht verloren geblieben. Sie sollten nun mein Scheiden auch mir segnen. Ich ging hinab, ich fand das teure Mädchen am Herde. Wo auch sonst. Es schien ihr ein heilig-priesterlich Geschäft, an diesem Tage das Haus zu besorgen. Sie hatte alles zurechtgemacht, alles im Hause verschönert, und es durfte ihr niemand dabei helfen. Alle Blumen, die doch übrig waren im Garten, hatte sie eingesammelt. Rosen und frische Trauben hatte sie in der späten Jahreszeit noch zusammengebracht. Sie kannte meinen Fußtritt, da ich heraufkam, trat mit mir leis entgegen. Die bleichen Wangen glühten vor der Flamme des Herds und die ernsten, großgeworbenen Augen glänzten von Tränen. Sie sahen, wie mich's überfiel. »Geh hinein, mein Lieber«, sagte sie, »die Mutter ist drin und ich folge gleich.« Ich ging hinein. Da saß die edle Frau und streckte mir die schöne Hand entgegen. »Kommst du«, rief sie, »kommst du, mein Sohn? Ich sollte dir zürnen, du hast mein Kind mir genommen, hast alle Vernunft mir ausgeredet und tust, was dich gelüstet, und gehst davon. Aber vergebt es ihm, ihr himmlischen Mächte. Wenn er Unrecht vorhat, und hat er Recht, oh, so zögert nicht mit eurer Hilfe dem Lieben.« Ich wollte reden, aber eben kam Notara mit den übrigen Freunden herein und hinter ihnen Diotima. Wir schwiegen eine Weile. Wir ehrten die trauernden Liebe, die in uns allen war. Wir fürchteten uns, sich ihrer zu überheben in Reden und stolzen Gedanken. Endlich nach wenigen flüchtigen Worten bat mich Diotima, einiges von Agis und Kleomenes zu erzählen. Ich hätte die großen Seelen oft mit feuriger Achtung genannt und gesagt, sie wären Halbgötter, so gewiss wie Prometheus, und ihr Kampf mit dem Schicksal von Sparta sei heroischer als irgendeiner in den glänzenden Mythen. Der Genius dieser Menschen sei das Abendrot des griechischen Tages, wie Theseus und Homer die Aurore desselben. Ich erzählte, und am Ende fühlten wir uns alle stärker und höher. Glücklich, rief einer von den Freunden, wem sein Leben wechselt zwischen Herzensfreude und frischem Kampf. Ja, rief ein anderer, das ist ewige Jugend, dass immer Kräfte genug im Spiel sind und wir uns ganz erhalten in Lust und Arbeit. Oh, ich möchte mit dir, rief Diotima mir zu. Es ist auch gut, dass du bleibst, Diotima, sagte ich. Die Priesterin darf aus dem Tempel nicht gehen. Du bewahrst die heilige Flamme, du bewahrst im Stillen das Schöne, dass ich es wiederfinde bei dir. Du hast auch recht, mein Lieber, das ist besser, sagte sie, und ihre Stimme zitterte und das Ätherauge verbarg sich ins Tuch, um seine Tränen, seine Verwirrung nicht sehen zu lassen. O Bellarmin, es wollte mir die Brust zerreißen, dass ich sie so schamrot gemacht. Freunde, rief ich, erhalte diesen Engel mir, ich weiß von nichts mehr, wenn ich sie nicht weiß, o Himmel, ich darf nicht denken, wozu ich fähig wäre, wenn ich sie vermisste. Sei ruhig, Hyperion, rief Philotara mir ein. Ruhig, rief ich. Oh, ihr guten Leute. Ihr könnt oft sorgen, wie der Garten blühen und wie die Ernte werden wird. Ihr könnt für euren Weinstock beten und ich soll ohne Wünsche scheiden von dem Einzigen, dem meine Seele dient? Nein, oh du Guter, rief Philotara bewegt. Nein, ohne Wünsche sollst du mir von ihr nicht scheiden. Nein, bei der Götterunschuld eurer Liebe, meinen Segen habt ihr gewiss. Du mahnst mich, rief ich schnell. Sie soll uns segnen, diese teure Mutter. Soll mit euch uns zeugen? Komm, Diotima, unseren Bund soll deine Mutter heiligen, bis die schöne Gemeinde, die wir hoffen, uns vermählt. So fiel ich auf ein Knie. Mit großem Blick, errötend, festlich, lächelnd, sank auch sie an meiner Seite nieder. Längst, rief ich, o Natur, ist unser Leben eines mit dir und himmlisch-jugendlich, wie du und deine Götter all, ist unsere eigene Welt durch Liebe. In deinen Hainen wandelten wir, fuhr Diotima fort, und waren, wie du, an deinen Quellen saßen wir, und waren, wie du, dort über die Berge gingen wir, mit deinen Kindern, den Sternen, wie du. Da wir uns ferne waren, rief ich, da, wie Hafengelispel unser kommend Entzücken uns erst tönte, da wir uns fanden, da kein Schlaf mehr war und alle Töne uns erwachten zu des Lebens vollen Akkorden, göttliche Natur, da waren wir immer wie du, und nun auch da wir scheiden und die Freude stirbt, sind wir wie du voll Leidens und doch gut. Drum soll ein reiner Mund uns zeugen, dass unsere Liebe heilig ist und ewig, so wie du. Ich zeuge, sprach die Mutter. Wir zeugen es, riefen die anderen. Nun war kein Wort mehr für uns übrig. Ich fühlte mein höchstes Herz. Ich fühlte mich reif zum Abschied. Jetzt will ich fort, ihr Lieben, sagte ich. Und das Leben schwand von allen Gesichtern. Diotima stand wie ein Marmorbild und ihre Hand starb fühlbar in meiner. Alles hatte ich um mich her getötet. Ich war einsam und mir schwindelte vor der grenzenlosen Stille, wo mein überwallend Leben keinen Halt mehr fand. Da rief ich, mir ist brennend heiß im Herzen. Und ihr steht alle so kalt, ihr Lieben. Und nur die Götter des Hauses neigen ihr Ohr. Diotima, du bist stille, du siehst nicht. Obwohl dir, dass du nicht siehst. So geh nur fort, seufzte sie. Es muss ja sein. Geh nur, du teures Herz. O süßer Ton aus diesen Wonnelippen, rief ich und stand wie ein Betender vor der holden Statue. Süßer Ton. Noch einmal wehe mich an, noch einmal Tage, liebes Augenlicht. Rede so nicht, lieber, rief sie. Rede mit ernster, rede mit größerem Herzen mir zu. Ich wollte mich halten, aber ich war wie im Traume. Wehe, rief ich, das ist kein Abschied, wo man wiederkehrt. Du wirst sie töten, rief Notara. Sieh, wie sanft sie ist. Du bist so außer dir. Ich sah sie an und Tränen stürzten mir aus brennenden Augen. So lebe denn wohl, Diotima, rief ich. Himmel meiner Liebe, lebe wohl. Lass uns stark sein, teure Freunde, teure Mutter. Ich gab dir Freude und Leid. Lebt wohl. Lebt wohl. Ich wankte fort. Diotima folgte mir allein. Es war Abend geworden und die Sterne gingen herauf am Himmel. Wir standen still unter dem Hause, Ewiges war in uns, über uns. Zart wie der Äther umwand mich Diotima. Törichte, was ist denn Trennung, flüsterte sie geheimnisvoll mir zu, mit dem Lächeln einer Unsterblichen. Es ist mir auch jetzt anders, sagte ich, und ich weiß nicht, was von beiden ein Traum ist, mein Leiden oder meine Freudigkeit. Beides ist, erwiderte sie, und beides ist gut. Vollendete, rief ich spreche wie du, am Sternenhimmel wollen wir uns erkennen. Er sei das Zeichen zwischen mir und dir, solange die Lippen verstummen. Das sei er, sprach sie mit einem langsamen, nie gehörten Tone. Es war ihr letzter. Im Dämmerlicht entschwand mir ihr Bild, und ich weiß nicht, ob sie es wirklich war, da ich zum letzten Male mich umwand und die erlöschende Gestalt noch einen Augenblick vor meinen Augen zückte und dann in die Nacht verschied. 7. Hyperion an Bellarmine. Warum erzähle ich dir und wiederhole mein Leiden und rege die ruhelose Jugend wieder auf in mir? Ist nicht genug, einmal das Sterbliche durchwandert zu haben? Warum bleibe ich im Frieden meines Geistes nicht stille? Darum, mein Bellarmine, weil jeder Atemzug des Lebens unserem Herzen wert bleibt, weil alle Verwandlungen der reinen Natur auch mit zu ihrer Schönheit gehören. Unsere Seele, wenn sie die sterblichen Erfahrungen ablegt und allein nur lebt in heiliger Ruhe, ist sie nicht wie ein unbelaubter Baum, wie ein Haupt ohne Locken? Lieber Bellarmine, ich habe eine Weile geruht. Wie ein Kind habe ich unter den stillen Hügeln von Salamis gelebt, vergessen des Schicksals und des Strebens der Menschen. Seitdem ist manches anders in meinem Auge geworden. Und ich habe nun so viel Frieden in mir, um ruhig zu bleiben bei jedem Blick ins menschliche Leben. O Freund, am Ende stöhnt der Geist mit allem uns aus. Du wirst nicht glauben, wenigstens von mir nicht. Aber ich meine, du solltest sogar meinen Brief es ansehen, wie meine Seele täglich stiller wird und stiller. Und ich will künftig noch so viel davon sagen, bis du es glaubst. Hier sind Briefe von Diotima und mir, die wir uns nach meinem Abschied von Caloria geschrieben. Sie sind das Liebste, was ich dir vertraue. Sie sind das wärmste Bild aus jenen Tagen meines Lebens. Vom Kriegslärm sagen sie dir wenig, desto mehr von meinem eigeneren Leben. Und das ist ja, was du willst. Ach, und du musst auch sehen, wie geliebt ich war. Das konnte ich nie dir sagen. Das sagt Diotima nur. 8. Hyperion an Diotima. Ich bin erwacht aus dem Tode des Abschieds, meine Diotima. Bestärkt wie aus dem Schlafe richtet mein Geist sich auf. Ich schreibe dir von einer Spitze der epidaurischen Berge. Da dämmert fern in der Tiefe deine Insel, Diotima, und dort hinaus mein Stadium, wo ich siegen oder fallen muss. O Peloponnes, o ihr Quellen des Eurotas und Alpheus, da wird es gelten. Aus den spartanischen Wäldern, da wird wie ein Adler der alte Landesgenius stürzen und unserem Heere wie mit rauschenden Fittichen. Meine Seele ist voll von Tatenlust und voll von Liebe, Diotima. Und in die griechischen Täler blickt mein Auge hinaus, als sollte es magisch gebieten, steigt wieder empor, ihr Städte der Götter. Ein Gott muss in mir sein, denn ich fühle auch unsere Trennung kaum. Wie die seligen Schatten am Lethe lebt jetzt meine Seele mit deiner in himmlischer Freiheit, und das Schicksal waltet über unsere Liebe nicht mehr. 9. Hyperion an Diotima. Ich bin jetzt mitten in Peloponnes. In derselben Hütte, worin ich heute übernachtete ich einst, da ich beinahe noch Knabe mit Adamas diese Gegenden durchzog. Wie saß ich da so glücklich auf der Bank vor dem Hause und lauschte dem Geläute der fernherkommenden Karawane und dem Geplätscher des nahen Brunnens, der unter blühenden Akazien sein Silbergewässer ins Becken goss. Jetzt bin ich wieder glücklich. Ich wandere durch dies Land wie durch Dodonas Hain, wo die Eichen tönten von ruhmweissagenden Sprüchen. Ich sehe nur Taten, vergangene, künftige, wenn ich auch vom Morgen bis zum Abend unter freiem Himmel wandere. Glaube mir, wer dieses Land durchreist und noch ein Joch auf seinem Halse duldet, kein Pelopidas wird, der ist herzleer oder ihm fehlt es am Verstande. Solange schlief's, solange schlich die Zeit wie der Höllenfluss trüb und stumm in ödem Müßiggang vorüber. Und doch liegt alles bereit. Voll rächerischer Kräfte ist das Bergvoll hier herum. Liegt da wie eine schweigende Wetterwolke, die nur des Sturmwinds wartet, der sie treibt. Diotima, lass mich den Odem Gottes unter sie hauchen. Lass mich ein Wort von Herzen an sie reden, Diotima. Fürchte nichts, sie werden so wild nicht sein. Ich kenne die rohe Natur. Sie höhnt der Vernunft. Sie steht aber im Bunde mit der Begeisterung. Wer nur mit ganzer Seele wirkt, irrt nie. Er bedarf des Klügelns nicht, denn keine Macht ist wider ihn. 10. Hyperion an Diotima. Morgen bin ich bei Alabanda. Es ist mir eine Lust, den Weg nach Koron zu erfragen. Und ich frage öfter, als nötig ist. Ich möchte die Flügel der Sonne nehmen und hin zu ihm, und doch zaudere ich auch so gerne und frage, wie wird er sein? Der königliche Jüngling. Warum bin ich später geboren? Warum sprang ich nicht aus einer Wiege mit ihm? Ich kann den Unterschied nicht leiden, der zwischen uns ist. Warum lebte ich wie ein müßiger Hirtenknabe zu Tina und träumte nur von seinesgleichen noch erst, da er schon in lebendiger Arbeit die Natur erprüfte und mit Meer und Luft und allen Elementen schon rang? Trieb's dann in mir nach Tatenwonne nicht auch? Aber ich will ihn einholen. Ich will schnell sein. Beim Himmel, ich bin überreif zur Arbeit. Meine Seele tobt nur gegen sich selbst, wenn ich nicht bald durch ein lebendig Geschäft mich befreie. Hohes Mädchen, wie konnte ich bestehen vor dir? Wie war dir es möglich, so ein tatlos Wesen zu lieben? 11. Hyperion an Diotima. Ich hab ihn, teure Diotima. Leicht ist mir die Brust und schnell sind meine Sehnen. Ha! Und die Zukunft reizt mich. Wie eine klare Wassertiefe uns reizt, hineinzuspringen und das übermütige Blut im frischen Bade zu kühlen. Aber das ist Geschwätz. Wir sind uns lieber als je, mein Alabanda und ich. Wir sind freier umeinander und doch ist es alle die Fülle und Tiefe des Lebens wie sonst. Wir hatten die alten Tyrannen so recht. Freundschaften wie die unsere zu verbieten. Da ist man stark wie ein Halbgott und duldet nichts Unverschämtes in seinem Bezirke. Es war des Abends, da ich in sein Zimmer trat. Er hatte eben die Arbeit beiseite gelegt, saß in einer mondhellen Ecke am Fenster und pflegte seine Gedanken. Ich stand im Dunkeln, er erkannte mich nicht, sah unbekümmert gegen mich her. Der Himmel weiß, für wen er mich halten mochte. »Nun, wie geht es?« rief er. »So ziemlich«, sagte ich. Aber das Heucheln war umsonst, meine Stimme war voll geheimen Frohlockens. »Was ist das?« fuhr er auf. »Bist du's?« »Jawohl, du Blinder«, rief ich und flog ihm in die Arme. »Und nun«, rief Alabanda endlich, »nun soll es anders werden, Hyperion.« »Das denke ich«, sagte ich und schüttelte freudig seine Hand. »Kennst du mich denn noch?« fuhr Alabanda fort nach einer Weile. »Hast du den alten, frommen Glauben noch an Alabanda?« »Großmütiger, mir ist es nimmer indes so wohl gegangen, als da ich im Lichte deiner Liebe mich fühlte.« »Wie?« rief ich, »frag dies, Alabanda, das...« War nicht stolz gesprochen, Alabanda, aber es ist das Zeichen dieser Zeit, dass die alten Heroennaturen um Ehre betteln geht und das lebendige Menschenherz wie eine Waise um einen Tropfen Liebe sich kümmert. Lieber Junge, rief er, ich bin eben alt geworden. Das schlaffe Leben überall und die Geschichte mit den Alten, zu denen ich in Smyrna dich in die Schule bringen wollte. Es ist bitter, rief ich. Oh, an diesen wagte sich die Todesgöttin, die Namenlose, die man Schicksal nennt. Es wurde Licht gebracht und wir sahen von Neuem mit leisem, liebendem Forschen uns an. Die Gestalt des Teuren war sehr anders geworden seit den Tagen der Hoffnung. Wie die Mittagssonne vom bleichen Himmel funkelte, sein großes, ewig lebendes Auge vom abgeblühten Gesicht mich an. Guter, rief Alabanda mit freundlichem Unwillen, da ich ihn so ansah, lass die Welt Wehmutsblicke, guter Junge. Ich weiß es wohl, ich bin herabgekommen, um mein Hyperion. Ich sehne mich sehr nach etwas Großem und Wahrem und ich hoffe, es zu finden mit dir. Du bist mir über den Kopf gewachsen. Du bist freier und stärker wie ehemals. Und sieh, das freut mich herzlich. Ich bin das dürre Land und du kommst in glücklich Gewitter. Es ist herrlich, dass du da bist. Stille, sagte ich, du nimmst mir die Sinn. Und wir sollten gar nicht von uns sprechen, bis wir im Leben unter den Taten sind. Jawohl, rief Alabanda freudig. Erst wenn das Jagdhorn schallt, da fühlen sich die Jäger. Wird's denn bald angehen? Sagte ich. Es wird, rief Alabanda, und ich sage dir, Herz, es soll ein ziemlich Feuer werden. Magst doch reichen bis an die Spitze des Turms und seine Fahne schmelzen, um ihn wüten und wogen, bis er berstet und stürzt. Bestoße dich nur an unseren Bundesgenossen nicht. Ich weiß es wohl. Die guten Russen möchten uns gerne wie Schießgewehre brauchen. Aber lass das gut sein. Haben nur erst unsere kräftigen Spartaner bei Gelegenheit erfahren, wer sie sind und was sie können. Und haben wir so den Peloponnes erobert, so lachen wir dem Nordpol ins Angesicht und bilden uns ein eigenes Leben. Ein eigenes Leben, rief ich, ein neu, ein ehrsames Leben. Sind wir denn wie ein Irrlicht aus dem Sumpfe geboren und stammen wir von den Siegern bei Salamis ab? Wie ist denn nun? Wie bist du denn zur Magd geworden, griechische freie Natur? Wie bist du so herabgekommen, väterlich Geschlecht, von dem das Götterbild des Jupiter und des Apoll einst nur die Kopie war? Aber höre mich, Ioniens Himmel, höre mich, Vaterlands Erde, die du dich halbnackt wie eine Bettlerin mit den Lappen deiner alten Herrlichkeit umkleidest. Ich will es länger nicht dulden. O Sonne, die uns erzog, rief Alabanda, zusehen sollst du, unter der Arbeit uns der Mut wächst, wenn unter den Schlägen des Schicksals unser Entwurf wie das Eisen unter dem Hammer sich bildet. Es entzündet einer den anderen. Und in Zeiten wie diesen hoffen wir, dass es nicht ganz so ist. Kleine Zwischenbemerkung. Es entzündet einer den anderen. Und dass nur kein Flecken hängen bleibt, rief ich, keine Posse, womit uns das Jahrhundert wie der Pöbel die Wände bemalt. Rief Alabanda, darum ist der Krieg auch so gut. Recht, Alabanda, rief ich, so wie alle große Arbeit. Ja, Krieg als die große Arbeit. Wo des Menschen Kraft und Geist und keine Krücke und kein wächserner Flügel hilft. Da legen wir die Sklavenkleider ab, worauf das Schicksal uns sein Wappen gedrückt. Da gilt nichts Eitles und Anerzwungenes mehr, rief Alabanda, da gehen wir schmucklos, fessellos, nackt wie im Wettlauf, zu Nemea, zum Ziele. Zum Ziele, rief ich, wo der junge Freistaat dämmert und das Pantheon eines Schönen aus griechischer Erde sich hebt. Alabanda schwieg eine Weile. Eine neue Röte stieg auf in seinem Gesicht und seine Gestalt wuchs wie die erfrischte Pflanze in die Höhe. O Jugend, Jugend, rief er, dann will ich trinken aus deinem Quell, dann will ich leben und lieben. Ich bin sehr freudig, Himmel der Nacht, fuhr er wie trunken fort, indem er unter das Fenster trat, wie eine Rebenlaube. Überwölbest du mich und deine Sterne hängen wie Trauben herunter. 12. Hyperion an Diotima. Es ist mein Glück, dass ich in voller Arbeit lebe. Ich müsste in eine Torheit um die andere fallen, so voll ist meine Seele. So berauscht der Mensch mich, der Wunderbare, der Stolze, der nichts liebt als mich und alle Demut, die in ihm ist, nur auf mich häuft. O Diotima, dieser Alabanda hat geweint vor mir, hat wie ein Kind mir es abgebeten, was er mir in Smyrna getan. Wer bin ich dann, ihr Lieben, dass ich mein euch nenne, dass ich sagen darf, sie sind mein eigen, dass ich wie ein Eroberer zwischen euch stehe und euch wie meine Beute umfasse? O Diotima, o Alabanda, edle, ruhig große Wesen, wie muss ich vollenden, wenn ich nicht fliehen will vor meinem Glücke vor euch? Eben während ich schrieb, erhielt ich deinen Brief, du Liebe. Traure nicht, holdes Wesen, traure nicht. Spare dich unversehrt von Gram, den künftigen Vaterlandsfesten, Diotima, dem glühendsten Festtag der Natur, dem spare dich auf und all den heiteren Ehrentagen der Götter. Siehst du Griechenland nicht schon? Siehst du nicht, wie froh der neuen Nachbarschaft, die ewigen Sterne lächeln über unseren Städten und Hainen, wie das alte Meer, wenn es unser Volk Lust wandeln am Ufer sieht, der schönen Athener wieder gedenkt und wieder Glück uns bringt, wie damals seinen Lieblingen auf fröhlicher Woge. Seelenvolles Mädchen, du bist so schön jetzt. Wie wirst du dann erst, wenn das echte Klima dich nährt, in entzückender Glorie blühen?